Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Der Jahresanfang ist oft ein Zeitpunkt für Veränderungen. Keine Angst, nicht bei uns, hier bleibt alles beim Alten. Aber zum Beispiel beim WDR. Dort hat Tom Burow zum 31. Dezember sein Intendantenamt abgegeben, das er 11 Jahre vorher im Sommer 2013 angetreten hatte. Burows Nachfolgerin heißt Katrin Fernau. Sie war seit 2015 Verwaltungsdirektorin des WDR. 2022 hatte sie interimsmäßig die Intendanz des RBB übernommen, als Patricia Schlesinger gehen musste. Im letzten Sommer setzte sie sich bei der WDR-Intendantenwahl gegen 2 männliche Journalisten durch, Helge Fuest und Jörg Schönenborn. Wir wollen heute sowohl zurück als auch nach vorne schauen. Wie sieht Tom Burows Bilanz nach 11 Jahren aus? Wie hinterlässt er den WDR? Und was bringt Katrin Fernau für die nächsten 6 Jahre mit? Antworten bekomme ich dazu gleich von Anne Burgma. Sie ist Leiterin der Kulturredaktion des Kölner Stadtanzeigers und wird auch wieder Mitglied der Grimme-Jury Information und Kultur sein. Und in der Medienkritik, die haben wir auch endlich wieder, ein Hörspiel, das selbst ein bisschen Medienkritik enthält. Echokammer von David Lindemann. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Anne.
Hallo Alexander.
Als wir diese Folge vorbereitet haben, saßen wir in der Redaktion zusammen und haben uns überlegt, was von Tom Burow aus seiner Zeit als Intendant und ARD-Vorsitzender eigentlich im Gedächtnis geblieben ist. Und uns sind eigentlich 2 Sachen erstmal eingefallen. Einmal das ganze Tohuwabohu um den Umweltsau-Song des WDR-Kinderchors an Weihnachten 2019, wo er dann anschließend auch meinte, sich entschuldigen zu müssen.
Ja.
Und dann natürlich die Rede im Hamburger Überseeklub Ende 2022, wo er sich für radikale Reformen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern stark gemacht hat und sich natürlich auch so ein Stück weit als Macher präsentiert hat, der ja anpacken würde, wenn er nur dürfte. Mhm. Passt das auf seine Bilanz als Intendant?
Das sind natürlich jetzt 2, sag ich mal, herausragende Ereignisse aus der ja doch langen Zeit, die er Intendant war. Ich glaube aber, es passt auf jeden Fall so in die öffentliche Wahrnehmung. Also das sind, glaube ich, vielleicht noch die MeToo-Debatte, die es im WDR gab, aber vielleicht sind diese 3 Sachen die, wenn man jetzt Leute fragen würde, die sich so ein bisschen damit beschäftigen und das vielleicht nicht beruflich tun, ja, glaube ich schon, dass die diese Punkte anführen würden. Da ist er am meisten in Erscheinung getreten.
Gibt es denn andere Dinge vielleicht unterhalb der Oberfläche, die noch viel stärker von ihm bleiben werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass... Ich habe da auch drüber nachgedacht, unter welche Überschrift ich das denn stellen würde oder auch werde. Und für mich ist es so ein bisschen zum einen das Ende eines Missverständnisses jetzt, das Ende dieser Intendanz. Und zum anderen habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei einer zerrütteten Beziehung, die mal mit sehr viel guten Vorsätzen und Verliebtheit angefangen hat. Und dann hat man sich im Laufe der Jahre sehr auseinandergelebt und irgendwann hat man festgestellt, okay, es funktioniert einfach nicht mehr. Und dann musste man die Beziehung leider beenden. Das ist so das, was in meinem Kopf zumindest geblieben ist.
Das musst du aber mal ein bisschen genauer erklären, bitte.
Ja, das kann ich gerne erklären. Ich habe mir auch nochmal angeguckt, als Tom Burow damals angetreten ist, hat er ja den berühmten Satz gesagt, ich bringe die Liebe mit. Da wird er, glaube ich, auch das ein oder andere Mal geflucht haben, dass er das getan hat, obwohl ihm das damals schon klar war, dass das ein bisschen riskant war. Und ich glaube, dass er das sehr unterschätzt hat, diesen Job. Der war ja, das vergisst man jetzt fast ein bisschen, der war Tagesthemen-Moderator, der war vorher in Washington, der war eigentlich sehr beliebt, der hat auch ein sehr gewinnendes Wesen, der immer so einen jungenhaften Charme, ist ein humorvoller Typ. Und mein Eindruck war, der hat gedacht, damit werde ich hier die Herzen im Sturm gewinnen und das wird super funktionieren und hat dann festgestellt im WDR, das reicht einfach nicht. Und im WDR haben sie es eben auch festgestellt. Denn damals war es ja schon so, als er angetreten ist, dass die Skepsis da war, weil er eben eigentlich überhaupt keine Management-Erfahrung verfügte. Und das muss man sich mal vorstellen bei so einem großen Sender, der größte innerhalb der ARD. Klar, der hat im Studio Washington das geleitet, aber das kann man ja nicht mal ansatzweise vergleichen. Und das hat man ja auch gesehen an der Ausschreibung jetzt, als es dann darum ging, die Stelle neu zu besetzen. Dass eigentlich die Ausschreibung, wie sie jetzt formuliert war, war genau so formuliert, dass Tom Burow sich hätte nicht bewerben können. Das sagt ja viel aus. Man wollte jemanden mit Managementerfahrung und journalistische Fähigkeiten zum Beispiel waren jetzt an dieser Ausschreibung gar nicht gefordert.
Dieser Frust über diesen Umgang mit Management, vor allen Dingen in so einer komplexen Struktur wie der ARD, spricht ja vielleicht auch sogar ein bisschen aus dieser Überseeklub-Rede raus, oder?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube auch, dass er das, wie soll man das jetzt sagen, dass er da vielleicht wirklich aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat. Also das Problem, was ich mit dieser Überseerede habe, ist, dass wenn man schon so viele Jahre WDR-Intendant war zu diesem Zeitpunkt und ja auch ARD-Vorsitzender lange, dann kann man sich nicht dahinstellen und sagen, ich sage das jetzt mal, er hat jetzt gerade nochmal gesagt, er habe ja nie das Wort Privatmann verwendet, aber er hat eben gesagt, ich spreche nur für mich selbst. Und all diese Themen, die er da anspricht, die sind ja sogar richtig, aber da fragt man sich doch, wieso hat er das nicht mal früher thematisiert? Da würde er vielleicht sagen, eben, weil es wegen der Strukturen nicht geht, dann muss man nochmal wieder das gesamte System hinterfragen. Aber mir war das ein bisschen zu einfach. Also sich dann zu so einem Zeitpunkt, das war ja dann ein Jahr, bevor er gesagt hat, er hört auf, dann dahin zu stellen und zu sagen, jetzt müssen wir mal reden. Also das hat mich doch einigermaßen irritiert. Aber möglicherweise ist das genau aus diesem Frust über dieses gewisse Missverständnis entstanden.
Dann könnte man aber ja umgekehrt meinen, okay, er war Journalist, er war jetzt 11 Jahre da am Drücker. Das müsste sich ja eigentlich qualitativ im Programm ausgezahlt haben, dann zumindest. Wie siehst du das denn?
Ja, schwierige Frage. Nee, mein Eindruck ist das tatsächlich nicht. Also das sieht man ja auch immer auch bei diesen Spardiskussionen. Also die Frage, das muss man sagen, er war der, der wirklich jetzt vielleicht von allen WDR-Intendanten, wenn man auf seine Vorgänger und Vorgängerin, gab ja nur eine, guckt, tatsächlich der mit der größten Herausforderung, was das Sparen angeht. Und früher waren die Verhältnisse andere. Mein Eindruck ist, dass an den öffentlich-rechtlichen Kernaufgaben, zumindest wie ich sie verstehe und glaube ich viele andere auch, also ich bin ja auch Kulturjournalistin, also auch gerade zum Beispiel im Kulturbereich, dass oft dann doch an den Stellen gespart wurde und die Unterstützung nicht da war. Da gab es auch häufiger Proteste, es gab eine Radioretterinitiative, es gab da viel Unruhe über Reformen, es gab auch Unruhe über die Besetzung der damaligen Hörfunkdirektorin, die ja vom Privatfunk kam. Mein Eindruck war eigentlich immer, dass sich das nicht qualitativ im Programm gespiegelt hat, also dass er eben jetzt nicht diese journalistischen Impulse gesetzt hat, für die er bestimmt ein Interesse hat und vielleicht auch Fähigkeiten, aber da kam zu wenig.
Du spielst auf Valerie Weber an. Er hat ja noch mehr so umstrittene Entscheidungen gemacht, dass er Leute gerade vom Privatfunk reingeholt hat in den Sender, zum Beispiel jetzt zuletzt Karl Falks für den Sport von Sky. Mhm. Aber hat er damit irgendwas in der Kultur des WDR bewirkt?
Ja, bewirkt hat er auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man viele im WDR fragen würde, dann nichts Gutes. Mhm. Das Dilemma ist natürlich immer, dass die Öffentlich-Rechtlichen auf der einen Seite ja nicht abhängig sind von der Quote und sich auch nicht abhängig machen sollten. Auf der anderen Seite, und da haben Sie auch recht, wenn die Quoten und die Nutzungszahlen so niedrig wären, ist natürlich die ganze Debatte über die Frage, brauchen wir sie eigentlich noch, wird natürlich befeuert. Aber mein Eindruck war, dass zum Beispiel mit einer Entscheidung wie Valerie Weber, die war eben sehr erfolgreich im Privatfunk. Das hat die natürlich mit dem gemacht, was Privatfunk eben so macht. Unter anderem eine lustige Moderationsduos, keine langen Beiträge, bitte immer auch noch irgendwie ein fröhliches Liedchen und dann gerne noch sehr viele Gewinnspiele, was auch legitim ist beim Privatfunk. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat die Chance, was anderes zu machen. Und gerade bei den Leuten, die im WDR Kulturradio machen, die waren am Anfang entsetzt und als diese Entscheidung bekannt gegeben wurde und es hat sich auch nicht wirklich verbessert, das Verhältnis. Und das war, glaube ich, auch von Anfang bis Ende ein Missverständnis. Und sie ist ja dann auch gegangen und ich hatte das Gefühl, sie war froh, dass sie geht und die Menschen im WDR waren es auch.
Ja, in einem Abschiedsinterview hat Buro trotzdem jetzt gesagt, dass er seiner Nachfolgerin ein solides Haus übergibt. Mhm. Das kann man jetzt natürlich fiskalisch interpretieren, das ist das eine. Aber es gab ja auch diesen Kulturwandelprozess im WDR, also der lief 3 Jahre lang, ausgelöst durch so eine Geschichte mit sexueller Belästigung. Daraufhin hat man gesagt, man will das alles mal auf den Prüfstand stellen. 2019 bis 2022 wurde das dann ausführlich aufgearbeitet. Aber gab es eine merkliche Veränderung, die daraus erwuchs? Also wie geht es der Belegschaft heute, so wie du den WDR kennst?
Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht würde man jetzt aus WDR, zum Beispiel aus Sicht von Herrn Buro sagen, ich rede mit den falschen Leuten. Aber bei denen ich spreche, ist es so, dass sie eigentlich alle beklagen, dass diese Streitkultur, die offensichtlich, das war auch vor meiner Zeit, im WDR früher herrschte, und die vielleicht auch Lust daran, sich auseinanderzusetzen fürs große Ganze, dass das verloren gegangen ist und dass stattdessen da häufig eher so eine Angstkultur herrscht, man sich nicht so richtig traut, wenn es darum geht, mit Fehlern umzugehen. Eigentlich der erste Ansatz ist zu sagen, also ich war es nicht schuld, anstatt sich vielleicht zu fragen, was ist passiert, wie können wir damit umgehen. Und nach meinem Empfinden ist Tom Buro damit schlechtem Beispiel vorangegangen, wie man ja zum Beispiel auch in dieser Umweltsau-Debatte gesehen hat. Deswegen, also die Stimmung ist schlecht, die ist natürlich auch deshalb schlecht, weil klar, gespart werden muss. Es ist auch schwierig bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber man sieht auch die, ich sag mal, zwischen den Freien und den Festen, die Schere geht auseinander, da gibt es häufig Konflikte. Das sieht man ja auch in den Tarifverhandlungen, die es gerade gibt. Also
dazu noch eine aktuelle Diskussion darum, ob die Freien, wie lange die beschäftigt werden dürfen. Stimmt. Zum Beispiel übers Rentenalter hinaus gab es auch gerade noch Proteste.
Ja, genau. Und all diese Dinge. Und man muss eben, das ist ja auch das Problem, dass die ja in großen Teilen das Programm machen, also inhaltlich das liefern, für das dieser Sender steht und stehen soll. Und die dann natürlich frustriert sind, dass wenn es auch zum Beispiel ums Sparen geht, sie halt meistens die Ersten sind, das ist halt wie natürlich auch bei vielen anderen Unternehmen, aber sie sind das schwächste Glied und da bleibt es dann oft irgendwie hängen und diese gewaltigen Strukturen dahinter bleiben, die auch natürlich sehr viel Geld kosten, bleiben bestehen und so ändert sich dann wenig. Also ich glaube, dieser Kulturwandel, der da angestrebt wurde nach dieser MeToo-Geschichte, wirklich viel hat sich da nach meiner Einschätzung nicht getan.
Dann lassen wir Tom Buro mal hinter uns. Du hast es ja schon gesagt, der Rundfunkrat hat sich bei der Wahl oder anscheinend sogar schon in der Ausschreibung jetzt gegen einen Journalisten und für eine Frau aus der Verwaltung entschieden. Was bringt Katrin Fernau denn mit, außer vermutlich einem betriebswirtschaftlichen Einsparblick? Worauf kann sich der WDR einstellen und worauf können wir uns als ZuschauerInnen einstellen?
Also ich glaube, dass genau dieser betriebswirtschaftliche Blick das ist, was man wollte. Plus natürlich die Insicht, die sie hat, weil sie einfach beim WDR schon lange Verwaltungsdirektorin war und ja auch nochmal dann Erfahrungen beim RBB gemacht hat, da als Interimsintendantin. Die Fähigkeiten hat sie, das ist, glaube ich, unbestritten und sie ist auch tough. Also das hat man auch immer in Tarifverhandlungen gesehen. Sie hat sich auf jeden Fall nicht gescheut, sich unbeliebt zu machen und sie hat sich da bei sehr vielen Leuten sehr unbeliebt gemacht. Da würde sie wahrscheinlich sagen, es geht nicht anders. Bei ihr ist sozusagen, bei Buro war das große Fragezeichen die Managementfähigkeit und bei ihr ist es eben genau das andere, nämlich der journalistische Blick auf Dinge. Also ich glaube, dass tatsächlich in der Struktur, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt gerade noch aufgestellt ist, ist es wichtiger, diese Managementfähigkeit zu haben. Bei ihr weiß man einfach nicht, ich habe mit Leuten gesprochen, die sie kennen, die sagen, sie hat jetzt kein besonderes Interesse an den Inhalten und am journalistischen Profil. Das streitet sie natürlich ab und sie sagt, sie hat da ein großes Interesse und auch einen Zugang. Und das wird sich jetzt dann eben zeigen müssen. Also hat sie da vielleicht auch die Fähigkeit dann zu sagen, sie sagt ja immer, man muss das auch gemeinsam lösen. Hat sie die Fähigkeit, auf die richtigen Leute zu hören, die ihr eben sagen, auch wenn es um journalistische Fragen geht, die ihr da Rat geben, sie unterstützen. Das ist so noch, finde ich noch, das kann man ja auch noch nicht sagen, sie hat ja wirklich gerade erst angefangen, das ist so ein bisschen, glaube ich, das große Fragezeichen. Also Buro hatte das eine nicht, das hat sie jetzt, dafür hatte Buro natürlich den journalistischen Hintergrund und die Expertise, die fehlt ihr. Und das wird sich jetzt zeigen, ob das die richtige Lösung ist. Aber dass der Rundfunkrat das so wollte, ist eindeutig. Und das sehe ich auch als Reaktion eben auf die Buro-Zeit, wobei der Rundfunkrat ihn ja immer total für alles gefeiert hat.
Der WDR hat ja auch innerhalb der ARD ein ziemlich großes Gewicht. Also wer könnte das denn sein, der sie da vielleicht unterstützt? Zum Beispiel Jörg Schönborn, der Programmdirektor, der sich ja auch beworben hatte, aber nicht gewählt wurde. Und um den ist es etwas still geworden seit der Wahl. Aber vielleicht könnte er jetzt ein starker Mann, publizistischer Schwerpunktsetzer im Hintergrund werden.
Möglich, wobei er ja schon auch, also klar, er macht noch Wahlberichterstattung, aber also man kennt ihn, wenn er da an den Wahlabenden steht. Aber er ist natürlich sonst auch eher ins Management gegangen, wobei er natürlich den journalistischen Hintergrund hat, keine Frage. Ich kann ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen, wie die beiden miteinander klarkommen. Die sagen natürlich, das ist alles wunderbar. Ich kann auch nicht einschätzen, wie Jörg Schönborn, der, so wie ich ihn immer wahrgenommen habe und was mir auch andere erzählen, sehr ehrgeizig ist, wie der damit umgeht, dass er jetzt nun mal da verloren hat. Und er wäre ja eigentlich auch gerne schon früher Intendant geworden. also auch schon zu Buros Zeiten, wird sich so ein bisschen zeigen müssen, glaube ich. Also er hätte, glaube ich, die Fähigkeit. Es gibt ja auch, es gibt sehr, sehr viele sehr gute JournalistInnen im WDR. Also sie hat die Leute da, wenn sie denen wirklich zuhören will. Das ist jetzt halt ein bisschen die Frage. Macht sie das dann auch wirklich? Also schafft sie so eine Kultur, in der das möglich ist, sich über solche Dinge auszutauschen, und nimmt sie dann auch an, wenn Leute, die in bestimmten Bereichen sich einfach besser auskennen, ihr sagen, wir sollten das besser tun oder lassen?
Gibt es denn trotzdem irgendwas, wofür Katrin Ferner auch inhaltlich steht, also wo man zumindest glauben könnte, dass sie da publizistische Akzente setzen möchte?
Ist natürlich jetzt noch sehr früh, das zu sagen, weil sie ja bisher mit Programm nichts zu tun hatte und jetzt eben erst seit ein paar Tagen im Amt ist. Sie hat ja gesagt, auch in ihrer Vorstellung und jetzt auch in ersten Interviews, dass ihr Wirtschaftsberichterstattung wichtig ist und dass sie sich da zum Teil auch andere Perspektiven wünscht als die, die bisher abgebildet werden, zum Beispiel auch in Talkshows. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie da einen besonders intensiven Blick drauf hat. Also sie hat mir auch mal im Gespräch gesagt, dass sie sich auch sehr für Kultur interessiere. Das ist aber natürlich, das muss man einfach abwarten, ob sich da jetzt wirklich was verändert ergibt, ob sie versucht, da Impulse zu setzen. Dafür ist es, glaube ich, tatsächlich einfach noch ein bisschen zu früh.
Ich habe zum Abschluss gedacht, dass Januar ja immer eine Zeit der guten Vorsätze ist.
Das stimmt.
Und wenn du, Katrin Ferner, einen guten Vorsatz mitgeben müsstest für ihr erstes Jahr als Intendantin, welchen würdest du ihr geben?
Also dieser Kulturwandel, der eben nicht funktioniert hat, ist, glaube ich, eigentlich das Entscheidende, wenn der WDR eine gute Zukunft haben soll. Also es geht, das hört sich immer so platt an, aber es geht wirklich darum, die Leute mitzunehmen, und die fühlen sich nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie das kann, aber also ich glaube, ich würde ihr raten, über solche Floskeln hinaus das wirklich ernst zu meinen, den Dialog zu suchen mit den JournalistInnen im Haus, denn das sind einfach sehr, sehr gute, sehr engagierte Leute, die auch darunter leiden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so einen schlechten Ruf hat und so zu kämpfen hat. Und wenn sie das irgendwie schaffen würde, die tatsächlich mitzunehmen, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Und ich würde ihr wirklich, wirklich empfehlen, nochmal über das ganze Thema Fehlerkultur nachzudenken und zu schauen, wie man mit eigenen Fehlern, mit Fehlern des Hauses umgeht. Denn das ist nicht nur im WDR, auch in der ganzen ARD, Stichwort Thilo Mischke, desaströs. Und das ist beim WDR immer ein großes Problem gewesen. Und wenn man da was verändern würde, also zu einer wirklich ehrlichen Fehlerkultur zu kommen und dann auch Dinge zu verändern und nicht immer nur zu sagen, nee, aber das war jetzt gar nicht unsere Schuld, da konnten wir gar nichts dafür, dann wäre, glaube ich, tatsächlich sehr viel gewonnen.
Anne Burgma, vielen Dank für das Gespräch und dann bald auch eine gute Zeit in der Krimi-Jury.
Ja, vielen Dank, Alexander.
Wenn ihr das Thema noch weiter verfolgen wollt, Anne Burgma hat zum Intendantenwechsel beim WDR auch ganz aktuell einen größeren Artikel für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Wir haben ihn in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir zur Medienkritik. Es ist eine dieser typischen Versuchsanordnungen, wie sie im künstlerischen Hörspiel gerne mal gemacht werden. Menschen treffen unter ungewöhnlichen Umständen aufeinander und unterhalten sich stellvertretend über ein Thema, das unsere Zeit bewegt.
Hallo?
In Echokammer von David Lindemann sind das die Journalistin Inge und der Gletscherforscher Franz, die sich in einer Biwakschachtel begegnen. Einer Berghütte auf 3500 Metern Höhe.
Oh, so.
So.
Wollen wir?
Ja, wenn du...
Gleich loslegen?
Wie du meinst.
Ja, oder?
Ja. Was führt uns beide hier zusammen?
Also, du hörst Stimmen.
Jein.
Echokammer ist ein Hörspiel voller falscher Fährten. Franz, gesprochen von Andreas Döhler, hat Inge, Dina Beckmann, zu sich geholt, weil er ihr etwas zeigen will. Er hat Aufnahmen von Dohlen gemacht, die menschliche Laute von sich geben und so etwas Unerhörtes aussprechen, was wir als Hörende allerdings auch nie zu hören bekommen. Und die beiden steigen zwar tatsächlich auf den Gletscher, damit Inge sich die Vögel auch live anhören kann, klingt schließlich nach einer abenteuerlichen Story, aber der Fokus hat sich zu diesem Zeitpunkt längst verschoben.
Dann kommt die Geschichte mit den Krähen, das würde ich gerne überspringen.
Okay.
Am späten Nachmittag waren sie zurück im Biwak. Wann hat es angefangen zu schneien?
Also genau jetzt, als wir das Biwak erreichten.
Es geht natürlich um Politik. Teilweise indirekt, also um die Grenzen des Wachstums und Logo, den Klimawandel, aber später auch konkreter. Die andere Stimme, die gerade zu hören war, ist die einer namenlosen Fragenstellerin, vielleicht einer Polizistin, die Inge nach ihrer Begegnung verhört und mit der Lindemann eine Reflexionsebene einzieht. Denn das Zusammentreffen mit romantischen Untertönen zwischen Inge und Franz wird gestört, als eine dritte Person die Hütte betritt und die Politik auch persönlich in die Wildnis bringt.
Timo, hi.
Hi. Hast du eine Schüssel? Der Hund muss was fressen.
Am Ende geht es in Echokammer vielleicht um Gelegenheiten. Welche wir ergreifen, welche nicht. Das fängt ganz einfach an. Würdet ihr den Avancen einer attraktiven Person nachgeben, wenn nie jemand davon erfährt? Und was, wenn ihr die Wahl hättet, einen rechtspopulistischen Politiker im Angesicht einer Lawine zu helfen oder nicht? Was würdet ihr tun? Ganz am Schluss seines Hörspiels bietet Lindemann einem seiner Charaktere noch eine weitere Gelegenheit. Und die Person ergreift sie. Vielleicht überraschend, vielleicht nicht. Echokammer macht keine großen Statements, trotz des etwas fantastischen Settings und den großen Themen, die in der dünnen Luft hängen. Das Erzähltempo ist zügig und in seinen Dialogen bleibt Lindemann angenehm geerdet. Dadurch ist die Warnung, die im Hörspiel verborgen liegt, leise, aber effektiv. Echokammer findet ihr seit 8. Januar in der Deutschlandfunk-App oder im Hörspiel-Podcast-Feed des Deutschlandfunks. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall. Kennt ihr jemanden, der zum Jahresstart neue Podcasts sucht und dem Läuft ebenfalls gefallen könnte? Dann schickt dieser Person doch einfach jetzt direkt einen Link zu dieser Folge. In 2 Wochen spreche ich mit Nicole Diekmann über Wahlkampf in Podcasts. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, abonniert uns doch einfach in eurer Podcast-App. Und bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.